Lucas Durham war ebenso wenig erbaut von dem Plan wie Julian selbst. Doch er wäre im Traum nicht darauf gekommen, seinem Freund und Dienstherrn seine Hilfe zu verweigern. Beide verließen und betraten sie die Burg in dieser Nacht über zwei Leitern, die sie im Schutz der Dunkelheit innen und außen an die Burgmauer gestellt hatten. Auf diese Art und Weise konnten die Torwachen keinen Verdacht schöpfen. Als am nächsten Morgen das tote Kind in der Wiege entdeckt wurde, holte Julian Vater Thomas, seinen Hauskaplan und die Hebamme aus dem Dorf. Offiziell, damit ersterer dem Säugling die Sterbesakramente erteilte und letztere ihn für die Beerdigung wusch. In Wahrheit jedoch, damit diese zwei Zeugen sich von der äußerlichen Unversehrtheit des Kindes überzeugten und mögliche finstere Gerüchte zerstreuen würden. Julian wusste, er riskierte Argwohn, indem er diese grausige Verwechslungskomödie so bald nach seiner Heimkehr inszenierte. Aber er hätte es keinen Tag länger mit diesem Kind unter einem Dach ausgehalten. Und er hatte den Abschied für Janet auch nicht in die Länge ziehen wollen. Bei der Beerdigung des unbekannten Kindes regnete es in Strömen und die allgemeine Trostlosigkeit war erbarmungswürdig. Nicht nur Janet, auch alle anderen Frauen weinten bitterlich. Julian stand kreidebleich und mit fest zusammengebissenen Zähnen dabei. Er konnte sich nicht entsinnen, sich jemals so lausig gefühlt zu haben. Nachts klammerte Janet sich an ihn wie eine Ertrinkende. Aber er wies sie nie zurück, weil er ein schlechtes Gewissen hatte, vor allem aber, weil er hingerissen von ihrem Mädchenkörper und den üppigen Brüsten war. Außerdem war ihm daran gelegen, dass sie so schnell wie möglich wieder schwanger wurde. Er wollte sie entschädigen und er wollte, dass sie aufhörte, ihrem Bastard nachzutrauern. Also schlief er Nacht für Nacht mit ihr. Es waren keine Gewaltakte mehr wie der erste, aber oft trieben sie es ziemlich wild. Wie Löffel aneinander geschmiegt, lagen sie schließlich still, und wenn Janet glaubte, er schlief, weinte sie. Janet litt unter der Trennung von ihrem Sohn, aber nicht so sehr, wie sie gedacht hätte, gestand sie sich schuldbewusst ein. Natürlich schmerzte es sie, dass sie ihn nicht sehen und halten konnte, nicht Zeuge seiner ersten Schritte sein würde. Doch sein Schicksal war so viel besser als alles, was sie am Tag ihrer Hochzeit für möglich gehalten hätte. 10 Jahre vor der ersten Schlacht von St. Albans geboren, war Janet dazu erzogen worden, zu glauben, dass alle Yorkisten gut und alle Lancastrianer schlecht seien. Selbst als König Edward sie trotz ihrer höflichen Proteste in sein Bett geholt, selbst als ihr Bruder William sie so schändlich verraten hatte, hatte sie diesen Glauben nicht in Zweifel gezogen. Die Schuld lag bei ihr, nahm sie an. Unbewusst hatte sie den König in unziemlicher Weise auf sich aufmerksam gemacht. Und deswegen hatte ihr großer Bruder jede Zuneigung und Achtung für sie verloren, weil er sie für unkeusch hielt. Darum hatte er sie verstoßen und in die Ehe mit Julian of Warringham gezwungen. Sie hatte sich all das nur selbst zuzuschreiben, hatte sie geglaubt. Aber auch wenn daraus folgte, dass sie Strafe verdiente, hatte sie sich doch halb zu Tode gefürchtet, als ihr grimmiger Gemahl sie nach Warringham gebracht hatte. Und dann war nichts so gekommen, wie sie gedacht hatte. Als Warringham von ihrer Schwangerschaft und ihrem Spionageauftrag erfahren hatte, hatte er sie weder totgeschlagen noch in ein Kloster gesperrt. Und nachdem er fortgegangen war, um die Burgen im Norden für seine lasterhafte Königin zurückzuerobern, hatte seine Schwester sich ihrer angenommen und ihr in großzügiger Weise ihre Freundschaft angeboten. Eines Abends war Kate in das Wohngemach gekommen, wo Janet sich verzweifelt bemühte, einen Bericht für ihren Bruder abzufassen. Und als Kate sie fragte, was sie dort tue, hatte Janet ihr die Wahrheit gesagt. Kate vereinte in sich das Erzähltalent der Warringham und die Vorliebe für bizarre Situationen der Lancaster. Mit diebischem Vergnügen hatte sie Janet einen Bericht diktiert. Lasst uns überlegen. Was machen Lords in der Regel im November? Nicht besonders viel außer jagen. Schreibt, euer Gemahl habe an Hubertus beim Festmahl zu viel vom Hirsch gegessen und anschließend eine Woche mit Bauchgrimmen das Bett hüten müssen. Was? Hatte Janet entgeistert gefragt. Schreibt schon. Dann, nachdem er genesen war, ist er nach Hatfield geritten, um dort das Martinus-Schlachten zu inspizieren. Auf dem Rückweg hat sein Pferd ihn abgeworfen und er hat sich die Schulter ausgerenkt. »Madam, ihr macht einen Narren aus meinem Gemahl. Denkt ihr nicht, das wird euren Bruder amüsieren?« Als ihre Blicke sich trafen, brachen sie beide in Gelächter aus. Und von da an war alles anders geworden. Kate empfand großes Mitgefühl für den Lancaster-König, konnte aber nur wenig Verständnis für den blutigen Konflikt aufbringen. Behutsam hatte sie Janet die Augen für die schlichte Tatsache geöffnet, dass nicht die Zugehörigkeit zu einer politischen Fraktion den Charakter eines Menschen ausmachte. Jedenfalls nicht allein. Kate hatte ihr geholfen, die starren Dogmen zu überwinden, die ihr Bruder ihr eingetrichtert hatte, und sich selbst ein Urteil zu bilden. So war es Janet möglich geworden, sich ohne Scham einzugestehen, dass sie sich in den Lancastrianer, der ihr Gemahl war und der so unerwartet galant, schüchtern und sanftmütig sein konnte, verliebt hatte und jeden Abend für seine baldige und vor allem wohlbehaltene Heimkehr betete.